ich heute mal anfangen, Flo?
Machst du ja schon.
Ach super, okay, dann lege ich doch gleich mal los. Hallo, hier ist Marco, Redaktionsleiter des Men's Health Dad Magazins www.dad-mac.de. Habe ich was vergessen? Ich bin tatsächlich besser als Zweiter, muss man sagen. Aber jetzt ziehen wir das durch. Naja, hallo, ich bin Marco und auf der anderen Leitung sitzt der...
Der Florian, der macht nämlich auch gerne den Papa-Podcast und ist auch ziemlich verirrt gerade, weil genau. Der Marco angefangen hat. Aber ist ja egal. Der
wir
Marco
kürzen das hat, ab.
Ja.
Wir kürzen das ab. Gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas.
Tut mir leid, dass ich dich so aus dem Timing geholt habe, aber ich dachte mal, man muss auch mal Sachen anders machen, weil das trainiert auch das Gehirn. Nur so
erhält man sich
Flexibilität.
Ich bin nur sehr, sehr flexibel schon in meinem Leben. Ich brauche nicht noch mehr Flexibilität, weißt du? Ich bin nämlich Vater, du auch.
Stimmt.
Aber, wo ich dich gerade dran habe, Vater und Flexibilität und so, hat nichts miteinander zu tun, aber irgendwie muss ich die Brücke kriegen. Wir beide sind keine Single Dads, wir daten auch nicht. Lass uns aber trotzdem mal eine Hypothese aufstellen. Was wäre, wenn? Was würdest du tun?
Keine Ahnung, du hast ja schon gesagt, so, ich bin kein Single, ich date auch nicht heimlich und wenn, würde ich es hier sicher nicht kundtun.
Das erinnert mich so ein bisschen an den Film mit Will Smith. Kennst du den noch? Der hat doch Hitch irgendwie, der Date-Doktor oder so?
Okay. Nee, ich sehe älter aus, als ich bin.
Naja, nee, egal. Das ist ja egal. Du würdest dir so einen holen.
Wahrscheinlich. Also tatsächlich ist das Thema Daten und Single Dads aber total aktuell, finde ich, weil irgendwie, ich habe gerade erst gelesen, 40% aller Beziehungen mit Kindern gehen in die Brüche, ne? Oder lassen sich scheiden. Das heißt, es gibt schon eine Menge Single Dads, die uns wahrscheinlich jetzt auch zuhören und deshalb ist es auch ein wichtiges Thema. Aber weder du noch ich sind totale Experten auf dem Thema, beziehungsweise sind überhaupt keine Experten. Hast du eine Lösung?
Ja, natürlich. Deswegen haben wir ja auch direkt einen Menschen eingeladen, nämlich den Lukas Klaschinski. Und der Lukas ist ja in gewisser Weise, jetzt hilf mir.
Ich kann dir helfen. Der Lukas, der ist nicht zum ersten Mal bei uns zu Besuch.
Stimmt.
Den kennen nämlich viele aus einem Podcast, der heißt Beste Vaterfreunden. Und den macht er aber zu zweit. Das Interessante an Lukas ist aber, dass er tatsächlich von Anfang an Single Dad war. Also in der Schwangerschaft hat er sich schon von der Mutter seines ungeborenen Kindes getrennt und hat dann auch lange als Single gelebt und glaube ich gerade auch wieder. So ist sein aktueller Status. Und der kann natürlich sehr viel besser zum Thema Single Dads und Dating und wie läuft das heutzutage und wie erfolgversprechend ist sowas überhaupt, kann der sehr viel mehr erzählen als du und ich zusammen.
Wow, ich hätte es nicht besser erklären können.
Doch, glaube ich schon. Aber jetzt habe ich es ja gesagt und insoweit, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der Lukas ist heute bei uns, klärt uns so ein bisschen was auf zum Thema Dating und Single Dads und ich bin mal gespannt, was er zu sagen hat, weil für uns ist das ja Neuland.
Richtig, ich freue mich auf Lukas.
Ja, hallo, wir freuen uns.
Hallo Lukas, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hi Lukas.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, unter Klarnamen und auch alleine. Das letzte Mal hatten wir euch ja zu zweit.
Mhm.
Aber heute jetzt knüpfen wir uns einen nach dem anderen immer vor, würde ich mal sagen, von euch.
Genau. Ja, bitte, macht das.
Ich steige auch direkt ein. Lukas, du bist alleinerziehend, beziehungsweise teilst dir das Sorgerecht mit der Mutter deiner Tochter. Und bist du gerade Single oder lebst du in einer Beziehung?
Nee, ich bin gerade Single. Es passiert auch gerade so viel in meinem Leben, dass ich gar nicht wüsste, ob da auch richtig für eine Beziehung Platz ist. Das frage ich mich so ein bisschen. Aber doch, wenn was passiert, würde ich mich auch schon darüber freuen, aber ich bin jetzt auch nicht so richtig konkret auf der Suche, ne? Also ich habe immer darüber nachgedacht, will ich jetzt nochmal Papa werden? Ne? Weil ich habe eine Tochter, die ist 6 Jahre alt gerade geworden. Jetzt geht es los mit der Schulzeit und wir verbringen ja 75% der Zeit mit unseren Kindern, bis sie 12 sind. Die restliche Zeit, das sind nur 25%. Und ich habe mich gefragt, möchte ich das jetzt nochmal mit ein paar mehr anderen Kindern erleben, also die dann meine eigenen sind? Und da bin ich noch nicht so 100% zu einem ja, Ergebnis für mich gekommen, aber eigentlich ja. Eigentlich würde ich gerne noch mal ein paar mehr Kinder haben wollen.
Okay. Also alle Zuhörerinnen, die das jetzt hören.
Nein,
die E-Mail gibt es am Ende.
Genau. Genau, wir tauschen nachher noch E-Mail-Adressen aus. Und
ja, auf jeden Fall.
Aber Flo hatte ja schon die richtige Eisbrecherfrage irgendwie gleich zum Einstieg. Und das soll ja auch unser Thema heute sein. Es geht ja so ein bisschen um alleinerziehende Väter, um Single Dads und um neue Partnerschaften. Und magst du einmal ganz kurz erzählen, wie das eigentlich bei dir vonstatten ging? Also du warst ja nicht geplant, Single Dad.
Genau, also ich bin auch ungeplant Vater geworden. Ich glaube, damit fing alles an. Ich habe meine Ex-Freundin kennengelernt und das ging relativ schnell. Und für mich war es immer so, wow, nur wirkliche Assis werden ungeplant Eltern. Und einer der Assis war ich dann, als ich gemerkt habe, dass sie schwanger ist. Und ich konnte es auch gar nicht fassen. Und dann ging ein großes Hin und Her los, ob wir das machen, ob wir das durchziehen. Und irgendwann hatten wir uns dann gemeinsam für ein Jahr entschieden und dass wir das machen. Das war, by the way, natürlich die beste Entscheidung meines Lebens, aber zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Das war mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Ich hatte wirklich die größten Panikanfälle und wusste nicht, ob ich da eigentlich in eine Katastrophe schlitter oder nicht.
Wie lange wart ihr denn da schon zusammen? Entschuldigung. Also,
ja, das schon kannst du wegnehmen, weil das waren 3 Monate.
Besser als nix.
Ja gut, war jetzt kein One-Night-Stand, aber nah dran. genau, und es hat sich schon da herauskristallisiert, dass wir schon in der angespannten Situation, in der wir waren, nicht ganz so gut miteinander funktioniert haben. Ne? Sind richtig mit unseren Themen aneinander gerasselt, haben uns viel gestritten. Ich glaube, wir beide haben da ein großes Problem mit dem Einlassen gehabt. Also, dass wir uns beide nicht so richtig gut auf andere Menschen einlassen konnten. Und wenn du da 2 Beziehungsängstliche hast, die aneinander kommen, dann puh, also da eine gesunde Basis zu finden, um ein Kind zur Welt zu bringen, ist ganz, ganz schwer für uns gewesen und hat länger gedauert. Aber wie gesagt, es hat sich da schon abgezeichnet und ich würde sagen, kurz nach der Geburt unserer gemeinsamen Tochter haben wir dann wirklich ein für alle Mal gesagt, lass uns das doch in einer Elternbeziehung leben, aber nicht in einer partnerschaftlichen Beziehung. Und danach folgten auch nochmal so 2,5 Jahre des Streits und der Kämpferei und dann ist das langsam so abgeebbt, als ob sich der Ozean nicht mehr aufbäumen wollte und keine Lust mehr hatte zu stürmen. Und mittlerweile fahren wir zusammen in Urlaub als kleine Familie mit meiner Ex-Freundin, meiner Tochter und ich. Wir waren jetzt gerade erst im Skiurlaub zusammen. Jetzt wollen wir nochmal nach Südafrika. Wir waren davor schon in Südafrika und erleben ganz, ganz viel zusammen. Und ich bin ganz oft zum Essen da. Wir wohnen in so einem großen Mehrfamilienhaus zusammen. Meine Ex-Freundin wohnt vorne, ich wohne hinten und unsere Tochter wechselt, hat ein Zimmer bei mir und hat ein Zimmer bei ihr.
Das ist ja eine spannende Konstellation. Habt ihr denn überhaupt einmal zusammen gewohnt, Lukas, in den ersten Zeiten?
Wir haben tatsächlich ziemlich lange sogar zusammen gewohnt. Also wir haben insgesamt 2 Jahre circa zusammengelebt, bevor wir dann gesagt haben, auch das sollten wir ein bisschen anders handhaben. Und dann wurden noch weitere Wohnungen im Haus frei und dann ist sie in demselben Haus umgezogen. 2 Jahre waren es, glaube ich, die wir zusammengelebt haben. Vor der Geburt ein paar Monate, ich würde mal sagen 5. Und dann eben noch die restliche Zeit nach der Geburt. Und meine Horrorvorstellung war es immer, mich von meiner Freundin zu trennen oder von der Frau, mit der ich Kinder habe, weil ich selber als Kind eine Trennung erlebt habe und das als wahnsinnig strapaziös und unangenehm wahrgenommen habe. Und deswegen wollte ich eigentlich nicht die Geschichte meiner Eltern wiederholen. Und das ist mir nicht ganz geglückt. Ich habe sogar im Fast-Forward-Modus gemacht, also nochmal im Zeitraffer das Ganze.
Du bist Experte für Psychologie und Beziehungen. Das ist quasi so dein, sagt man, Berufsbezeichnung, Jobtitel.
Ja, ich bin Psychologe und ich würde mich eher als, ja, also klar, ich beschäftige mich viel mit Beziehungen. Aber wann ist man Experte für Beziehungen? Ich weiß nicht.
Aber ich glaube, das ist so Lebenserfahrung wahrscheinlich mal.
Ja, genau, das denke ich mir auch immer so als Psychologe. Wird ja auch viel aus der Theorie gesprochen. Ich möchte mal die Sachen erfahren. Also einmal möchte ich die Erfahrungsperspektive haben und natürlich die Wissenschaftsperspektive. Und zusammengewürfelt, daraus mache ich dann einen Job, was funktioniert auf beiden Seiten. Und ich kann sagen, dass ich immer mehr dazu komme, in eine erfüllte Beziehung mit meiner Ex-Freundin, mit meiner Mama, mit meinem Papa, mit meinen Geschwistern und suche mir langsam auf meinem Weg des Lebens die Zutaten dafür zusammen und habe einfach gemerkt, dass ganz, ganz viel davon, was ich im Außen kreiere, vor allem in mir drin liegt und dass ich selber dafür sorge, ob die Beziehungen gut laufen oder eben nicht.
Hm. Das ist ganz spannend, weil wir wollen uns ja heute auch so ein bisschen übers Dating unterhalten. Dating für Alleinerziehende, also quasi Dating plus Kind. Und da habe ich mir mal gedacht, was denn, also wie würdest du die Herausforderungen beschreiben, denen sich Alleinerziehende beim Dating gegenüber den sehen? Welche Herausforderungen? Ich meine, abgesehen davon, dass es ein Kind irgendwo im Hintergrund gibt.
Ja, also ich glaube leider, dass da auch von außen zum Teil Unterschiede zwischen Mann und Frau gemacht werden. Also für einen Mann ist aus meiner Erfahrung das leichter, mit Kind zu daten, als für eine Frau. Selbst wenn du 50-50 dir das aufteilst. Und bei uns ist so eine 60-40 Aufteilung. Also 60% macht meine Ex-Freundin, 40% mache ich. Und immer wieder, wenn mir Freundinnen erzählen, die alleinerziehend sind und die sind oft irgendwie am Daten, dann fragen die mich, wann soll ich denn das erzählen, dass ich auch Mama bin und wie würdest du das am besten erzählen? Und manchmal reagieren die Männer darauf ziemlich komisch. Das sind so die Erfahrungen, die sie schildern. Und ich merke für mich selber, ich mache da nie einen Hehl draus. Also ich bin immer sofort beim ersten Date oder auch noch davor, dass ich sage, jo, ich bin Papa und ich bin auch stolz drauf. Ich freue mich darüber und ich erzähle darüber auch gerne Dinge. Ne? Ich fühle jetzt nicht ein ganzes Date damit aus, dass ich irgendwie Kinderfotos von meiner Tochter zeige und sage, guck mal, hier lag sie das erste Mal nach der Geburt auf meiner Brust. Da hinten siehst du meine Ex-Freundin, da ist sie noch ein bisschen lädiert. Und so läuft das natürlich nicht. Aber immer wenn es sich ergibt in einem natürlichen Date oder auch davor, erzähle ich das. Ne? Also ich umschiffe das Thema jetzt nicht, weil für mich ist ganz klar, wenn eine Frau, die ich daten möchte, damit ein Problem hat, dann hat sie auch mit mir ein Problem. Also ich kann ja nicht dann sagen, ah, okay, ich finde dich so cool, aber ja, dann gucke ich mal, dass ich meine Tochter nicht mehr so oft sehe. Wenn das so schon anfängt, dann brauche ich mit der Frau irgendwie nicht tiefer einsteigen. Das weiß ich auf jeden Fall für mich. Und ich glaube, wenn man mit dieser Selbstverständlichkeit rangeht, dann kommt das auch viel natürlicher und ist dann auch viel mehr eine Selbstverständlichkeit. Aber es ist wahrscheinlich nicht gleichgeschlechtlich gleich fair verteilt.
Und abseits vom Kind als Herausforderung, würdest du sagen, so gefühlstechnisch gibt es da ja, man sagt ja immer so schön, ein paar Pakete, die man dann immer mal so mit reinbringt. Soll man die alle irgendwie vor der Tür lassen oder nimmt man die mit rein und packt die gemeinsam aus?
Also aus psychologischer Sicht muss ich auch sagen, Gefühle kannst du nicht vor der Tür lassen. Gefühle laufen immer mit. Alles, was nicht gefühlt ist, ist in irgendeiner Weise im System abgespeichert. Das heißt, die emotionalen Pakete, und das kennen wir ja alle von uns, wenn wir einen miesen Tag bei der Arbeit hatten, kommen wir nicht zu Hause rein und alles ist leicht und alles ist frei, sondern wir nehmen das in irgendeiner Form mit. Und genauso, wenn wir Beziehungsprobleme haben, zum Beispiel mit unserer Ex-Freundin oder mit den Kindern natürlich auch, dann nehmen wir das mit, auch in Dates. Das ist gar nicht so einfach, das voneinander zu trennen. So funktioniert unser System einfach nicht. Und ja, also ich glaube auch, dass ich in einer bestimmten Weise emotional natürlich anders bin, als wenn ich Single wäre, beziehungsweise nicht Papa, wenn ich Single dann auch. Nein, also, weil A, gibt's ja, würde ich sagen, so einen bestimmten Bereich der Emotionalität, den man mit seinen Kindern eh schon lebt. Das heißt, da bin ich auch schon so ein bisschen satt fast, könnte ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass dadurch, dass man ja viel mit seinen Kindern tobt, auch mal kuschelt und viel menschliche Aufmerksamkeit kriegt, das ist jetzt was anderes als mit einer Datingpartnerin, ganz klar, aber trotzdem so ein Grundstock ist schon mal gefüllt, würde ich sagen. Also das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich immer viele Absprachen hat als Single Dad, Single Mom und das füllt schon mal so einen Bedarf an, wenn ich irgendwie Lust habe zu diskutieren oder sowas, das ist auch schon bei mir erledigt alles, meiner anderen Lebenshälfte. Ich würde sagen, als Single Dad geht man ein bisschen satter ins Dating-Leben. Also wenn es klappt, dann klappt und wenn nicht, dann ist es auch okay, weil ich ja auch schon Vater bin. Ich habe jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt das nochmal machen möchte. Ich wünsche es mir, aber wenn es nicht passt, dann habe ich die Erfahrung, Vater zu sein, schon gemacht.
Hm.
Der Flo hat dich ja gerade als Experte eingeführt, als Psychologe-Experte, und du hast ja gesagt, in der Theorie und in der Praxis. Theorie kennen wir jetzt schon, aber wie ist es denn in der Praxis? Wie viele Dates hattest du denn eigentlich, seitdem du Vater bist?
Ja, magst du das verraten? Ja, ich wüsste es nicht, kann es nicht genau sagen, aber es waren auf jeden Fall über 10. Also ich meine, meine Tochter ist 6, also weit über 10. Ich hatte eine längere Beziehung.
Einigen wir uns auf einstellig, ja? Zweistellig, Entschuldigung.
Ja, zweistellig, definitiv. Nicht dreistellig. So in dem Raum. Zweistellig und nicht dreistellig. Aber schon einige auf jeden Fall. Und ich glaube auch tatsächlich, dass alle das wussten, dass ich Papa bin. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich das irgendwann nicht erwähnt habe. Ich habe jetzt nicht meine Tochter auf meinem Startbildschirm, ne? Das muss ich auch sagen. Also ich habe da gar nichts drauf. Ich habe jetzt nicht so ein Foto. Huch. Also ich musste auch nichts verstecken.
Gut. Und dann hast du gerade gesagt, irgendwie, dass Single-Dads es leichter haben beim Dating als Single-Mamas. Das heißt, du hast, wenn man das diesen Gedanken fortführt, müsste es ja so sein, dass du tatsächlich wahrscheinlich eher Frauen ohne Kinder gedatet hast, oder?
Tatsächlich habe ich viel mehr Frauen ohne Kinder gedatet. Das könnte ein Berlin-Phänomen sein. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber das ist eben meine Erfahrung. Ne? Ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, ich habe da keine Statistik zu gelesen, aber das ist das, was mir Single Moms eher spiegeln, ne? Dass das ein bisschen holpriger manchmal ist und dass auch von Männern so das Feedback kommt, hoje, das ist ja eine ganz schöne Verantwortung, die ich dann trage, weil die denken dann immer gleich irgendwie, sie müssten das Sorgerecht von dem Kind übernehmen, wenn man sich zweimal datet, ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Die meisten kommen super gut klar und haben auch nicht den Plan. Und irgendwie stellt sich die Frage als Single Dad nie bei den Müttern. Also ich habe noch nie eine Frau erlebt, ob sie jetzt Kinder hat oder nicht, die mich datet, die irgendwie das Gefühl hätte, sie müsste das Sorgerecht meiner Tochter übernehmen. Weil die weiß ganz genau, da ist jemand im Hintergrund, der sich drum kümmert. Und dass alle das gut hinkriegen, auch ohne ihr Zutun. Vielleicht fühlen sich Männer auf eine bestimmte Art und Weise häufiger dann so in die Verantwortung gezogen und dann bekommt das Date so eine Schwere. Das könnte sein.
Ja, also vielleicht hängt es ja auch daran irgendwie, wie sehr man auch als Single Dad da involviert ist natürlich in das Leben des Kindes, ne? Oder? Ich meine, du hast gesagt, ihr macht 60-40, das ist ja fast eine 50-50-Aufteilung, aber es
aus mehr Sicht schon. Frag mal meine
Ex. Genau, die entscheidenden 10% fehlen natürlich, aber wenn man zum Beispiel als Single Dad irgendwie sein Kind nur alle 14 Tage sieht, ist das natürlich eine ganz andere Nummer, ne?
Mhm. Ja, 100%. Ja, das ist was ganz anderes, ne? Und dann fällt das auch gar nicht so auf, dass du ein Kind in deinem Leben hast, ne? Bei mir ist es ja so, wenn ich jetzt unter der Woche daten wollen würde, dann kann die Frau meistens erst nach 20.30 Uhr kommen, weil da schläft meine Tochter ziemlich sicher. Und die wacht auch nachts nicht auf. Die hat wirklich so einen komatösen Schlaf, dass sie einschläft und dann nächsten Morgen wieder aufwacht. Und sonst auch mal am Wochenende oder so. Man ist schon eingeschränkter, was die Zeiten anbelangt, weil mit meiner Ex-Freundin habe ich die Regelung, dass wir jetzt nicht gleich, wenn wir einen Partner kennenlernen oder jemanden, den wir daten, dass wir sagen, ach, und übrigens ist meine Tochter, komm mal rein, hier ist schon wieder ein neues Gesicht, wie findest du denn die? Ich habe da nicht so gute Erfahrungen als Kind gemacht mit und ich wollte das meiner Tochter ersparen. Wir haben tatsächlich im Moment noch die Regelung, aber vielleicht lockert die sich irgendwann mal auf. Wenn man sich 8 Monate gedatet hat und merkt, das ist was Stabiles, dann kann man sein Kind vorstellen.
8 Monate ist eine lange Zeit.
Ja, aber da zeigt sich ja auch, wie stabil das ist, ne? Gehen auch ins Land.
Okay, das heißt, wie viel Frauen hat deine Tochter schon kennengelernt?
Na, warte mal. Ich würde mal sagen 3.
Okay.
2 davon unfreiwillig. Weil wir morgens zu lange geschlafen hatten. Ich habe so ein Gästezimmer und dann haben die da drin geschlafen und dann war es so, wer ist denn da im Zimmer? Weil die hat ja dann irgendwann die Schuhe gesehen. Ach ja, guck am besten mal selber nach. Dann wollte ich ihr das auch nicht verheimlichen. Und dann hat sie das gesehen.
Okay, also offiziell eine.
Offiziell eine, ja.
Oder?
Genau, das andere waren Freundinnen.
Welche Rolle spielt denn so ein Selbstbewusstsein? Weil du hast gesagt, so man geht ja da schon mit gewissen, auch, würde man sagen, so leichten Erwartungen rein, aber dann ist immer die Frage von, okay, bei Single Moms gibt es sehr häufig gleich die Angst, hey, ich muss gleich das ganze Kind mit übernehmen. Das macht ja auch was mit einem.
Ja, ich hoffe, das gibt es nicht zu oft. Das ist, wie gesagt, aus meinem Erlebniskreis oder Erlebenskreis ich glaube, das Selbstverständnis, dass ich Papa oder Mama bin, ist ganz, ganz wichtig, weil das macht mir bewusst, was sind denn meine Werte, was gehört zu mir. Und das Selbstbewusstsein hat einen ganz, ganz großen Einfluss in der Psychologie auf das Selbstwertgefühl. Also wie viel Wert schreibe ich mir zu? Das hat einen ganz starken Zusammenhang. Und je nachdem, wie viel Wert ich meiner Familie und mir zuschreibe, werde ich auch im Außen wahrgenommen. Ne? Wenn ich immer denke, so, oh nee, das ist eigentlich, ich bin so ein bisschen auf dem Abstellgleis, weil ich schon ein Kind habe oder wie auch immer, dann werde ich tendenziell von außen auch eher so wahrgenommen, als wenn ich sage, hey, das ist mein Leben, für das habe ich mich entschieden. Oder auch, es gab Zufälle oder Dinge, die passiert sind, dass ich heute dieses Leben führe, aber das ist in Ordnung. Und entweder nimmst du mich so oder gar nicht. Ne? Das wird dann auch von außen anders wahrgenommen. Das ist natürlich manchmal vielleicht ein ganz, ganz tiefer Wunsch nach Beziehung in mir steckt, gar nicht so leicht zu leben, wenn da eine große Sehnsucht ist. Ne? Und wir suchen ja uns auch nicht immer die gesündesten Beziehungspartner. Ne? Je nachdem, was wir zu Hause vorgelebt bekommen haben und als unser Gefühl von zu Hause abgespeichert haben und was wir danach auch für Beziehungserlebnisse hatten, haben wir ein bestimmtes Beziehungsmuster oder eine bestimmte Beziehungsbrille, mit der wir uns dann neue Partnerschaften aussuchen. Und die, wo es nicht klappt, da ist es so wahnsinnig spannend, und die, wo es eigentlich relativ gesund und normal und vielleicht auch leicht läuft, das ist dann auf einmal langweilig. Dieses Datingmuster erschwert das ja auch manchmal noch für viele.
Das heißt, es gibt aber auch so ein Stück weit ein paar Faktoren in der Gleichung, die man wahrscheinlich dann auch bedenken muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass direkt, also frisch nach der Trennung, macht es wahrscheinlich weniger Sinn, so ein Dating einzugehen, weil es wird wahrscheinlich weniger erfolgreich sein, als wenn beispielsweise ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, um so ein Selbstbewusstsein in der Zwischenzeit vielleicht auch zu stärken.
Also ich würde immer empfehlen, erstmal zu sich zu kommen, bevor man gleich in das nächste stürzt, weil das eine kann den Eindruck für einen selber vermitteln, aber auch für jemand anderen, der oder diejenige kann gar nicht alleine sein. Die muss jetzt sofort wieder in das nächste Ding rasseln. Aber sich erstmal zu orientieren nach einer Beziehung und zu sagen, hey, wo stehe ich gerade für mich? Was möchte ich eigentlich? Was habe ich aus der Beziehung gelernt und was möchte ich für die nächste? Was möchte ich nicht mehr? Wie habe ich mich in der Beziehung verändert? Und wie möchte ich eigentlich mein Leben gestalten? Also das schaffe ich nicht in einer Woche, nachdem ich eine 2-jährige Beziehung oder eine 5-jährige Beziehung hatte, sondern dazu brauche ich ein paar Wochen, manchmal sogar Monate, um das überhaupt rauszufinden. Und da werden wir unserer selbst bewusst, ne? Und das finde ich immer, ist sehr eingänglich bei Selbstbewusstsein. Das heißt ja eigentlich nicht, ich bin irgendwie ohne Angst, ohne Scham, ohne Traurigkeit, ohne Wut, ohne diese unangenehmen Gefühle, sondern es heißt eigentlich nur, dass ich mir alle dem, was da in mir ist, bewusst bin und das auch zum Beispiel in einem Date in Kontakt bringen kann.
Jetzt noch einmal ein bisschen aus der Praxis geplaudert. Wie war es bei dir? Ich meine, es ist ja tatsächlich relativ ungewöhnlich, dass ihr noch in der Schwangerschaft euch getrennt habt und dann aber ja 2 Jahre lang als WG in Anführungszeichen zusammengelebt habt mit Kind. Wann hattest du denn dein erstes Date eigentlich? Schon in diesen 2 Jahren?
Nee, ich hatte 2 Jahre am Stück, das war die längste Zeit nach meinem ersten Mal kein Sex. Also ich saß einfach auf einem Trockenen. Und ich habe auch nichts vermisst in der Zeit. Ich war so überwältigt von dem, was da passiert ist, von dem Vaterwerden, von den Konflikten, von dem Arrangieren mit meinem neuen Leben, dass es so war, als ob ich gerade in dem Moment den stressigsten Job der Welt hatte. Und da überhaupt gar kein Raum für Sexualität war. Also ich war wirklich so, dass ich das erst nach einer Weile gecheckt habe. Wie lange hast du denn keinen runter mehr geholt? Und wie lange hattest du keinen Sex mehr? Das war eine halbe Ewigkeit. Und
genau, aber das hat nichts mit der Trennung zu tun wahrscheinlich, sondern generell mit der Tatsache, dass du Vater geworden bist, oder?
Naja,
das ist ja...
Ich hoffe mal, wenn wir uns nicht getrennt hätten, dass wir 2 Jahre nicht keinen Sex gehabt hätten, also, sondern dass ich den mit meiner Ex-Freundin gehabt hätte. Also...
Genau, aber also, dass man erstmal so ein bisschen out of order ist, ist ja total nachvollziehbar. Das ist also, ja, 2 Jahre muss es nicht unbedingt dauern, sagen wir es mal so, aber so ja. Die ersten Wochen und Monate ist es jetzt, glaube ich, nicht ungewöhnlich.
Ja, also denke ich auch, klar, ne? Und bei mir hat es eben so lange gedauert. Ich glaube aber auch, weil ich innerlich so gefangen war auch und so dachte so, wow, Alter Schwede, das ist aber ganz schön schief gegangen hier. Bleib erstmal weg vom Minenfeld. Und dann habe ich mich irgendwann wieder rangetraut und gemerkt, ey, ganz, ganz viel dessen, was da passiert ist, hatte auch vor allem was mit mir zu tun. Und wie kann ich das aufarbeiten? Und ich glaube, das hat auch letzten Endes dafür gesorgt, dass es heute uns allen besser geht.
Und nach dieser Aufarbeitung, wie geht man so ein Date an? Also inzwischen gibt es ja tatsächlich viele Online-Plattformen, die sich auch explizit auf diese Zielgruppe der Single Moms und Dads spezialisiert haben, was ich ganz spannend finde. Aber man kann natürlich auch einfach wieder irgendwie mehr ausgehen oder spazieren gehen. Wie war es bei dir? Hast du tatsächlich Online-Möglichkeiten genutzt oder bist du da eher oldschool gewesen?
Also verschieden. Ne? Also einmal bin ich, glaube ich, noch einer, der manchmal Leute auf der Straße anspricht, wenn er Bock dazu hat. Ne? Es ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber mache ich immer mal wieder, wenn es sich ergibt. Und das kann sein, dass man irgendwie zusammen an der Bäckerkasse steht und einfach einen netten Plausch gerät und dann Nummern austauscht. Also wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt gerade, ne, und ich würde sagen, da traue ich mir einigermaßen zu, die Körpersprache meines Gegenübers zu lesen. Man kann natürlich auch völlig falsch liegen, aber dann kriegt man halt einen Korb. Und ich finde, wenn man es auf eine charmante Art und Weise macht, dann passt das schon. Also das häufiger auf der Straße, klar, Partys, ne? Ich bin jetzt aber nicht jemand, der so krass oft auf Partys geht. Ich gehe lieber so auf gemeinsame Abende mit Freunden und so. Ich habe das Gefühl, so langsam, so die Hardcore-Feierzeit ist so auch vorbei. Wahrscheinlich hat jeder nur so 1500 Partys in seinem Leben, die er feiern darf. Meine sind auf jeden Fall abgefeiert.
Ist ja auch ein gutes Gefühl, oder? Dass man da einen Haken hintermachen kann.
Ja, also ich vermisse nichts. Ne? Ich habe genug gefeiert in meinem Leben. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich nicht mehr feiern gehe. Ne? Ich gebe ab und zu auch noch mal in Berlin Clubs. Hier ist ja alles vor der Haustür und ich wohne so schräg gegenüber vom Berghain. Also das kommt schon noch vor, aber jetzt nicht mehr so, dass ich denke so, es ist Wochenende, du musst feiern gehen. Sondern es ist Wochenende, ich kann Sport machen, bisschen was für meine Ernährung tun, all das, ne, das ist jetzt eher so in meinem Lebensfokus. Aber es gibt tausend Möglichkeiten. Ich habe tatsächlich noch nicht diese Online-Plattform speziell für Moms und Dads genutzt, aber mein explizites Ziel ist ja auch nicht, ein anderes Elternteil kennenzulernen und dann irgendwie zu viert mit zwei Kindern in Urlaub zu fahren, sondern einfach eine Frau. Und ob sie ein Kind hat oder nicht, ist dabei für mich zweitrangig. Also ich glaube, für mich persönlich ist es jetzt nicht unbedingt einfacher, wenn ich eine andere Mutter kennenlerne, anstatt eine andere Frau. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du, übrigens, du verstehst all meine Probleme und es ist viel leichter von der Zeit, dass wir uns treffen können, weil du hast ja auch ein Kind, du weißt ja, wie das ist. Nein, praktisch gesehen ist es vielleicht sogar noch ein bisschen komplizierter für uns.
Also ich behaupte mal mit den Partys und sowas, das gibst du mit Vaterwerden ab. Das Interesse daran, das hängst du dann an den Nagel. So ging es mir zumindest. Also wir waren immer auf dem Kiez unterwegs hier in Hamburg, viel irgendwie so Clubs und aber danach, ich habe das seitdem nie wieder gemacht.
Ah, krass. Ja, du bist aus Berlin oder Brandenburg, ne?
Gebürtig so dazwischen, ja.
Ja, wollte ich sagen, Speckgürtel dann, ne?
Ja, also nee, in der Mitte ungefähr, so bei Stendal, da bin ich aufgewachsen.
Ah, aber. Okay, weil ich wollte hören, du klingst jetzt nicht so 100% nach Hamburg, aber Wahlheimat, okay. Ja, das kann Wahlheimat, sein,
genau.
Dass wir das abgeben. Da beginnt einfach ein neuer Lebensabschnitt, ne? Ich glaube, in dem Moment, wo wir Eltern werden, und das ist auch der schmerzliche Prozess, stirbt ein Teil des alten Lebens, das ist wie so ein Häutungsprozess, als ob wir so eine Schlange sind und die alte Haut ist uns zu klein geworden und das war eben der Partymantel. Und dann kommen wir in eine neue Lebensphase, wo wir ganz viel Neues dazulernen, was vielleicht auch erstmal in vielen Schritten langsamer ist und anders ist, aber sobald wir uns dran gewöhnt haben, ist das Berghain vielleicht nicht mehr so spannend.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ja, wobei, ganz kurz, ich muss hier einmal kurz auf eine ältere Folge verweisen. Wir haben ja schon mal mit dem Clint Lucas gesprochen, ein Schriftsteller.
Du musst an Berghain denken gerade, ne?
Nee, und der hat ja bewusst gesagt, so, sein Leben ändert sich nicht, auch mit Kind. Also jedenfalls hat er es versucht und hat weiterhin jede Party mitgenommen. Hat tatsächlich auch nicht so richtig geklappt. Aber also das ist ja auch immer so die Frage, ja, verabschiede ich mich bewusst oder beerdige ich bewusst einen Teil von mir, weil du sagst, es stirbt ein Teil, wenn man Vater wird, oder kann man sich vielleicht nicht so gut von trennen? Ist ja auch eine Typsache und auch die Frage, wann man Vater wird.
Ja, voll. Und hat man davor schon das Gefühl, ich hatte, bevor ich Vater geworden bin, schon das Gefühl, dass ich eigentlich sehr viel an Party in meinem Leben schon gelebt hatte. Ne? Ich habe Animationen gemacht auf Ibiza. Da hast du so ein halbes Jahr lang komprimiert Party. Da feierst du so viel wie andere in 10 Jahren oder vielleicht sogar in 20 Jahren. Dann habe ich in der Bar lange gearbeitet. Im Club habe ich gearbeitet. Also ich hatte Jobs, wo ich viel mit dem Feiern zu tun hatte. Dann habe ich im Kneipenchor gesungen. Da waren wir auf allen Festivals. Ich habe auf Festivals moderiert. Das heißt, ich hatte sehr viel mit dem zu tun, was andere in ihrer Freizeit machen. Und da war es dann nicht so, dass ich dachte so, weißt du, was ich immer richtig vermisse, sich so richtig volllaufen zu lassen mit irgendwelchen Leuten, 3 Tage schmutzig im Zelt zu übernachten und noch irgendwo hin zu kotzen, wo gar keiner Bock drauf hat. Das Bedürfnis gab es dann nicht so richtig in mir.
Okay. Gut, wechseln wir mal wieder das Setting. Jetzt mal angenommen, es hat gefunkt. Dating-Plattform, Club, was auch immer. Wie können Alleinerziehende effektiv kommunizieren, dass sie Kinder haben, wenn sie neue Beziehungen eingehen, beziehungsweise wann ist, was gibt's da? Gibt's da so Strategien, außer die Schuhe vor der Tür sichtbar drapieren, damit die Kinder
bestimmen? Das ist eine Frage, die mir immer wieder unterkommt und die wir auch in Beste Vaterfreunde ganz viel von Hörerinnen bekommen. Wann sollte ich das sagen? Wann ist der richtige Zeitpunkt beim Date? Und ich sage, immer wenn es sich natürlich anfühlt und gerne schon, bevor man sich trifft. Und das kann man ganz natürlicherweise machen, dass man sagt so, hey, übrigens, ich habe eine Tochter, ich muss noch einen Babysitter finden für die, ich freue mich auf das Treffen, fertig. Oder, hey, da habe ich keine Zeit, da ist das neue Vorstellungsgespräch bei der Schule von meiner Tochter. Meine Tochter wird jetzt 6, was auch immer. Also, dass man das eher als selbstverständlich kommuniziert, als übrigens, ich bin eine Mogelpackung, ich muss dir noch was sagen, ich bin Vater oder Mama.
Nach dem vierten Date am besten.
Ja, ey, da fühle ich mich doch beschissen oder belogen, also auf beiden Seiten. Dann hat mir jemand einen ganz, ganz wichtigen Teil seines Lebens nicht erzählt, ich hoffe mal oder ich gehe davon aus, dass es ein wichtiger Teil ist, weil er gedacht hat, das macht mich defizitär. Und wenn ich das vermittelt kriege, dann ist es automatisch so, als ob etwas im Sonderangebot ist und ich nochmal genauer hingucke und sage, hä? Okay, wenn die das schon so sieht, dann muss ja irgendwas komisch sein. Das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Anstatt zu sagen, hey, das ist ein Teil von mir, das bin ich, fertig.
Ja, da würde ja auch ein Schlaglicht auf das spätere Beziehungsleben halt auch werfen. Ne? Also wenn man merkt so, okay, die wichtigen Dinge, die werden immer erst später eingeführt.
Und wie schade, ich meine, wir sprachen ja vorhin auch schon über das Selbstbewusstsein, irgendwie ein Kind als Defizit, also beziehungsweise die Tatsache, dass man ein Kind hat, ist ja eigentlich grandios, ne? Und ja. Da muss man einfach anders herangehen, weil so klappt es wahrscheinlich, also wird es immer schwierig sein wahrscheinlich mit einer neuen Partnerschaft.
Ja, und ich erlebe das tatsächlich in meinem Datingleben, dass es eher eine Bereicherung ist, auch was von seiner Tochter erzählen zu können, ne? Was möchte man eigentlich erleben von jemand anderem, dass er eine emotionale Vielfalt zeigt, ne? Und jetzt ich als Vater habe die Chance, auf jeden Fall eine emotionale Vielfalt zu zeigen in dem Moment, wo ich über meine Tochter spreche. Und das ist eher eine Bereicherung. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es der kleine Welpe an der Leine ist, wenn ich durch den Park gehe, aber es ist für mich eher eine Bereicherung als ein Hindernis.
Ja, und wenn man mal überlegt, wenn man auf der anderen Seite sitzen würde, möchte man ja auch nicht erst am vierten Date erfahren, dass es da noch ein Kind gibt, ne?
Also, nein, auf gar keinen Fall.
Ja. Gut. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt diese 8-Monats-Regel. Also sowohl du als auch deine Ex, glaube ich, ne? Darauf habt ihr euch geeinigt. Also nach 8 Monaten darf eure Tochter dann euren Partner oder eure neue Partnerin kennenlernen. Wie seid ihr auf diese 8 Monate gekommen? Da muss ja irgendwas hinterstecken, oder? Wann oder lässt sich das anders ausdrücken als in einer Zahl, wann der beste Zeitpunkt ist, seinem Kind die neue Partnerin vorzustellen?
Ja, die Zahl ist so zustande gekommen, dass wir uns gefragt haben, ab wann fühlt es sich denn so ein bisschen mehr als Verliebtsein an? Und dann kann man schon eine Ahnung davon kriegen, ob der andere wirklich im Leben bleiben wird oder nicht. Und klar, wir sind im Durchschnitt so 12 Monate verliebt, danach hört das Gefühl langsam auf, danach geht die rosarote Brille weg, aber man hat schon irgendwann eine Ahnung, ne? Ist das jetzt was für länger oder nicht? Und da haben wir gesagt, 8 Monate ist so eine goldene Zahl, weil es lange genug ist, um über so einen ersten Flirt hinwegzukommen, ne? Und schon zu gucken, ist das einigermaßen stabil. Darum haben wir uns darauf geeinigt, aber ich glaube, Da muss jeder für sich selber gucken. Ich denke, für ein Kind ist es meistens nicht so gut, so viel Instabilität zu erfahren, weil ein Kind guckt sich Beziehungen bei den Eltern total ab. Die Beziehung, die Eltern zu sich selber führen, zu dem Elternpaar, und aber auch zu jedem anderen Menschen und wie stetig sind die Beziehungen, die es eingeht. Und es ist nichts gegen flüchtige Bekanntschaften zu sagen, aber wenn man sich für sein Kind was wünscht, und ich wünsche mir für mein Kind, wenn sie dazu Lust hat, dass sie in der Lage ist, stabile, langanhaltende Beziehungen einzugehen, dann muss ich das irgendwie vorleben oder vor ihr vertuschen. Und ich mache eben auch Zweiteres, ne? Also, dass ich bestimmte Sachen nicht mit ihr teilen muss.
Hm. So, und dann gibt's ja noch, also beziehungsweise, ich würde mal sagen, nicht unbedingt einen Zeitpunkt, aber schon so eine Situation, in der man sagt, okay, man will ja auch so ein bisschen sicherstellen, dass die Kinder sich irgendwann wohlfühlen. Ne? Wenn man mal angenommen, da hat sich dann irgendwie eine Beziehung draus entwickelt und was vielleicht für die Kinder je nach Alter wahrscheinlich immer noch weird ist, dass dann aus Papa-Perspektive da eine neue Frau da ist. Wie stellt man sicher, dass die sich wohlfühlen? Hast du da eine Idee? Also ich meine, regelmäßiges Treffen, regelmäßiges Sehen oder, ne, also ich glaube, dass da wahrscheinlich dann irgendwann auch der Zwiespalt drin ist, werden die Kinder dann irgendwann zu ihrer Mama sagen, wird es eine Bonusmama oder was weiß ich, was es da für Konzepte gibt?
Ja, irgendwann wird man ja Patchwork, oder?
Wahrscheinlich. Genau. Es gibt ja auch dann die Stage Patchwork, das ist ja...
Genau, ich habe ja verschiedenste Formen von Patchwork schon erleben dürfen in meinem Aufwachsen. Also bei mir war es so, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich 6 war. Meine Mutter hat wechselnde Partner, mein Vater. Und ich habe noch einen Halbbruder, die haben alle mal unter einem Dach gewohnt. Mein Vater mit meiner Mama, seiner neuen Frau, meiner Schwester, meinem Bruder. Nur meine große Schwester und ich waren nicht mehr bei dem Kuddelmuddel dabei. Das Haus hatte, glaube ich, 280 Quadratmeter. Das hätte da nicht hingehauen, dass alle unter einem Dach gewohnt haben. Also ich habe, würde ich sagen, sehr viele diverse Formen schon erlebt. Und was ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig finde, ist die offene Kommunikation. Wie geht es mir gerade damit? Was fühle ich? Wo habe ich Ängste? Wo mache ich mir Sorgen? Und Aufmerksamkeit, dass nicht irgendwie einer zu kurz kommt, ne? Weil das ist ja eigentlich die Währung unter uns Menschen. Wir wollen alle immer Aufmerksamkeit haben, ne? Also in den Medien merkt man das ganz stark. In anderen Bereichen ist es aber auch so in der Beziehung. Und da kann dann auch die größte Konkurrenz aufkommen. Und ich glaube, da versäumen viele Eltern auch was. Nicht zu sagen, hey, nur weil meine Partnerin jetzt da ist, meine neue, gehst du in dein Zimmer, kümmere ich mich nicht mehr so wirklich um dich, sondern ganz bewusst mit der Aufmerksamkeit bei seinem Kind auch bleiben und dem Kind das schenken und natürlich auch der Partnerin Aufmerksamkeit schenken. Und das ist, glaube ich, den Spagat, den viele nicht so richtig hinkriegen, weil wenn das Kind merkt und wenn die Partnerin merkt, da gibt es nicht so wirklich Konkurrenz um die Aufmerksamkeit, sondern da ist genug für alle da. Und dafür brauche ich Präsenz, ne? Auch als, ich gehe jetzt von meiner Perspektive aus, als Mann, dann gibt es da wenig Konflikte. Aber für mich wäre es auch so, wenn jemand jetzt irgendwie in Konkurrenz mit meiner Tochter geraten würde und da irgendein komisches Spiel abziehen würde, wie ich es als Kind erlebt habe, speziell eigentlich mit beiden. Also es sind Sachen vorgefallen, wo ich dachte so, wow, okay, alter Schwede, ey. Ich würde meinen Partner sofort vor die Tür setzen. Aber dazu kommt ja auch, dass man als Eltern nie will, dass der Schmerz, den man selber als Kind erfahren hat, bei den eigenen Kindern reproduziert wird. Und dadurch macht man Sachen, die dann wiederum neuen Schmerz kreieren, weil man das so umgehen möchte.
Ich glaube, Lukas, wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Tipps für Single Dads, aber auch für Single Moms irgendwie hier zusammengesammelt. So, es wäre ganz schön so, wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts, wenn wir nochmal so die Big Five oder vielleicht auch nur die, ja, lass uns mal die Big Five der Single Dads und Single Mom Regeln vielleicht runterrattern. Ich fange mal mit dem ersten an, das ist mir im Kopf geblieben. Offen kommunizieren, dass man ein Kind hat, oder? Ich glaube, das ist das A und O. Wenn man jetzt sagt, so, okay, ich bin alleinerziehend, ich suche aber einen neuen Partner oder eine neue Partnerin, wie stelle ich es an, ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? Sein Kind nicht zu verstecken.
Ja, offener, selbstverständlicher Umgang als Teil des eigenen Lebens das Kind ansehen und nicht als Störfaktor, der eine neue Beziehung behindern könnte.
Mhm, genau. Magst du, also das wäre Punkt 1, wenn wir sagen, wir hätten gern 3, was wären die 2 weiteren wichtigen Punkte? die man unbedingt beachten sollte oder den wir unsere Hörer und Hörerinnen mit an die Hand geben sollten?
Okay, also das Erste, bevor wir sagen, wir gehen eine neue Partnerschaft ein, die alte Partnerschaft gut verarbeiten, dass wir sagen, hey, haben wir aus der Partnerschaft lernen können? Was waren die Sachen, die ich gerne wieder hätte in einer neuen Partnerschaft? Was wünsche ich mir eigentlich? Was möchte ich nicht mehr erleben? Das heißt, für sich ein Wertesystem gerade haben, was ich mir in einer Partnerschaft vorstelle und wünsche und was meine Standards sind. Auch so Dating-Standards, finde ich, aufzustellen, ist sehr, sehr gut. Das Zweite ist, und das sollte dann zum Dating-Standard dazugehören, dass man ganz offen damit umgeht, dass man Papa oder Mama ist. Dass es nicht irgendwie eine Mogelpackung ist, weil ich Papa oder Mama bin, sondern dass man da eben offen mit umgeht. Für mich ist das Dritte, dass man, aber das ist auch mein persönliches, ne, das kann jeder handhaben, wie er will, dass man vielleicht nicht jeden Partner, wenn man viel datet, seinem Kind vorstellt. Übrigens, das ist für viele kann es schwierig sein, wenn sie jetzt nicht so ein Wechselmodell haben wie ich. Ich kann das ja einfach machen, wenn ich meine Tochter gerade nicht habe. Wenn jemand jetzt fulltime 24/7 seine Kinder hat, für den wird das schwierig. Aber sonst glaube ich, ist für die Kinder gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, erst nach einer gewissen Routine oder Stabilität mit dem neuen Partner kommen alle zusammen und daten sich zusammen. Und das Nächste ist, wenn das passiert, und das wäre dann Punkt 4 und nicht Top 3, sondern Top 4, wenn man sich trifft, dass man guckt, dass man die Aufmerksamkeit allen zuteil wird und nicht auf einmal nur auf seinen Partner fixiert ist oder umgekehrt nur auf seine Kinder. Aber tendenziell fände ich schon wichtiger, auf die Kinder fokussiert zu sein als auf den neuen Partner. Und ich glaube, wenn man dann noch einen ehrlichen und offenen Umgang miteinander pflegt, wo man sich in seinen Ängsten, Sorgen, aber auch in den ganzen angenehmen Momenten begegnet, ist viel getan und eine gute Basis geschaffen, um neue, stabile, wertschätzende Partnerschaft einzugehen.
Du solltest mal ein Buch zu dem Thema schreiben.
Ja, ich wüsste da auch schon einen Titel.
Echt? Da wäre ich jetzt, hätte ich jetzt direkt mal nachgefragt. Du hast ja, glaube ich, ein Buch geschrieben, oder? Worum geht's genau. denn da?
Am Ende geht's um das Wichtigste, was wir haben, nämlich unsere Gefühle. Wenn wir mal gucken, was ist da eigentlich, was uns mit anderen Menschen verbindet und mit uns selber, unsere innere Sprache, denn alles, was wir haben, unser Sehen, unser Tasten, unser Schmecken, unser Hören, wird in Gefühle übersetzt. Und ganz viele Menschen aufgrund ihrer Sozialisierung, ihres Aufwachsens, aufgrund bestimmter Erfahrungen, die wir auch als Kinder machen, haben ein Thema mit ihren Gefühlen. Und Männer, weil wir jetzt hier in einer Männerrunde sind, haben tendenziell ein größeres Gefühl mit Scham, mit Angst, mit Traurigkeit. Und wenn du dich fragst, warum heutzutage auch Männer so ein großes Problem in Teilen haben, in tiefe Beziehungen einzutauchen, weil sie eben so ein großes Scheißproblem haben mit diesen Gefühlen. Und in diesem Buch zeige ich auf, wie man wieder einen Zugang zu diesen Gefühlen findet, gefühlsbereit wird und damit viel tiefere Beziehungen zu sich selber, zu anderen, zu seinen Kindern und zu seinem Partner führt.
Hört sich so ein bisschen an, als wäre das die Grundvoraussetzung fürs Dating, oder?
Ja, also für gesunde Partnerschaften auf jeden Fall. Und für ein erfülltes Leben und für erfüllte Dates. Ne? Sonst, also ich habe das ja ein paar Jahre gehabt, dass ich das eben nicht hatte, den Zugang zu all meinen Gefühlen. Und das war wie ein Leben hinter einer Milchglasscheibe. Es war so, als ob jemand irgendwie so ein bisschen die Farben weggedreht hat. Aber ich wusste halt noch nicht, dass es Farbfernsehen gibt. Ne? Und irgendwann ist mir das bewusster und bewusster geworden. Und als Psychologe durfte ich mich mit ganz vielen tollen Therapietools beschäftigen, die ich da auch einbinde in das Buch und habe gemerkt, okay, was verändert sich dann in meinem Leben? Und auf der einen Seite wird es natürlich ein Stück weit unsicherer, ne, wenn ich all diese Gefühle zulasse. Aber auf der anderen Seite wird es tausendmal lebendiger. Und ich denke mir, ah, okay, es hat nicht der krasse Job gefehlt, die Beförderung, der Traumurlaub oder das dicke Auto. Es waren meine Gefühle, die gefehlt haben.
Okay, der Titel des Buches lautet ja Fühl dich ganz und du hast ja gerade schon gesagt, so besonders Männer haben damit ja gerade mit der Gefühlswelt oftmals ein Problem, aber das Buch richtet sich an Männer und Frauen, richtig? Ich konnte es leider noch nicht lesen, ich hatte es noch nicht in der Hand gehabt, aber es hört sich fast so an, als wäre es eher ein Männerbuch.
Habe ich euch keins zugeschickt?
Es ist noch nicht angekommen, aber... ja.
Danke, nett formuliert.
Gerne.
Okay, es richtet sich an beide Geschlechter. Also wir haben als Männer, wenn uns gesagt wird, ey, nur die Harten kommen in den Garten, wein mal nicht, mach dich mal gerade, da musst du dich durchsetzen, eher ein Problem mit diesen Gefühlen, die das verhindern, also mit unserer Verletzlichkeit in Anführungsstrichchen. Und Verletzlichkeit ist ja eine entscheidende Grundvoraussetzung, um in eine Partnerschaft kommen zu können. Wenn man diese Sachen zeigt, wenn Menschen damit ein Problem haben, sich zu verlieben, dann haben sie meistens ein Problem damit, sich verletzlich zu zeigen. Und wie kommen wir dahin zurück? Das, diesen Weg beschreibe ich, weil das fühlt sich für viele Männer unangenehm an. Jetzt mal als Frage an euch, wie oft habt ihr euren Vater in eurem Leben weinen sehen?
Einmal.
Einmal. Marco?
Ich glaube ich tatsächlich überhaupt nicht.
Okay, ist das krass? Ist das krass? Und dann das kannst ist krass. Kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie sehr in deinem System abgespeichert ist, dass du auch verletzlich sein darfst, dass du auch diese Gefühle zeigen darfst? Und ich meine, ihr habt Söhne, ne?
Genau. Also ich zumindest. Marco hat
beides. Also ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und tatsächlich, also wenn du die Frage jetzt an meinen Sohn gestellt hättest, der hat mich öfter schon weinen sehen. Als beispielsweise vor 7 Jahren mein Vater gestorben ist, habe ich gefühlt irgendwie wochenlang nur geheult. Also auch tatsächlich auch vor den Kindern, weil es ließ sich auch einfach nicht vermeiden. Aber ja, es hätte auch anders laufen können tatsächlich.
Ja, und du erziehst schon eine neue Generation von Kindern, wo alle Gefühle in Ordnung sind zu dem Zeitpunkt, wo sie auftreten. Weil wie komisch wäre das eigentlich, wenn du nicht um deinen verstorbenen Vater geweint hättest? Was wäre das für ein Signal an deine Kinder? Weil eigentlich zeigt ja unsere Traurigkeit und die Trauer auch, dass uns ein Mensch wahnsinnig wichtig war, dass der Verlust wehtut. Und wenn du das vor deinen Kindern nicht gelebt hättest auch, dann hätten sie diese Verbindung überhaupt nie mitgekriegt und auch nie mitgekriegt, dass das auch in Ordnung ist. Und dass, wenn wir durch so ein Gefühl durchgehen, dass wir da rauskommen und dass es uns dann aber auch wieder besser geht. Aber was meint ihr, was passiert, wenn man all die Jahre seine Gefühle wegdrückt? Das ganze emotionale Erleben reguliert sich dann runter und alles ist wirklich wie hinter einer Milchglasscheibe. Weil unsere Gefühle funktionieren nicht so, dass wir sagen, ach, wir machen mal die Wut ein bisschen weg und dann noch ein bisschen die Traurigkeit und die Scham, aber die Freude drehen wir auf. So funktionieren unsere Gefühle nicht. Und darum ist es schön, wenn ihr das euren Kindern zeigt. Aber nochmal zurück an Anfang. Es ist krass, wie wenig wir emotional erzogen worden sind. Also ich meine, wir lernen so viel in der Schule, aber wer sagt uns, wie wir fühlen? Und das ist das, was uns begleitet, ein Leben lang.
Das stimmt allerdings.
Also der Nachhilfeunterricht wäre tatsächlich irgendwie die Lektüre deines neuen Buches, oder?
Ja, für Leute, die gerne in einer gesunden Beziehung mit sich selbst, mit anderen sind und ein lebendiges Leben führen, auf jeden Fall. Für alle anderen, Finger weg.
Gut. Eine letzte Frage hätte ich da noch. Auch geht so ein bisschen um die Gefühle. Und zwar geht es um Musik. Wir haben eine echte Papas Spotify-Playlist. Also echte Papas Playlist auf Spotify, so rum. Und jede Gesprächspartnerin darf sich einen Song wünschen. Das ist so, wünsch dir was Musik, den wir dann da drauf packen, den Song. Die Frage an dich, hast du irgendwas, was wir hinzufügen dürfen?
Ja, Bob Marley, Three Little Birds. Das ist ein Song, den höre ich gerne, wenn ich irgendwie mit meiner Tochter am Pool bin im Urlaub. Dann machen wir meistens so ein bisschen Bob Marley-Mucke an, springen im Pool. Und es fühlt sich dann immer an wie eine Poolparty ohne Alkohol, wo keine Scherben rumliegen und nicht irgendwann besoffen auf den Poolrand fällt.
Sehr gut. Kommt auf jeden Fall auf unsere Liste.
Braucht man auch gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, man so ein Lied, total, wo man dann gedanklich irgendwie am Pool schon mal ist.
Ja.
Ja, super. Ja, vielen Dank. Kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung für uns, genauso abonnieren könnt ihr unseren Podcast. Abonnieren, bewerten, das Wichtigste ist natürlich anhören und weitersagen. Achso, und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr uns auch mailen und die E-Mail-Adresse weiß wie immer der Flo.
Genau, oder wenn ihr euch mit Lukas mal irgendwie austauschen wollt oder so, dann an podcast@echtepapas.de.
Stimmt, genau, da sind wir wieder beim Anfang unserer Folge. Der Lukas sucht ja eine neue Partnerin. Habe ich richtig verstanden, oder? Und wir nehmen gerne Bewerbungen entgegen. Ansonsten, über dein Buch haben wir schon gesprochen. Das ist ganz neu. Euer Podcast Beste Vaterfreunde läuft einmal die Woche. Das heißt, da kann man dich regelmäßig hören. Gibt es sonst noch irgendwelche Formate, irgendwas, was wir wissen müssen, was demnächst ansteht bei dir, wo wir dich zu Gesicht bekommen oder deine Stimme?
Ja, also es gibt ja immer ganz schön viel. Ich mache noch Beste Freundinnen. Das ist so ein bisschen die perverse Version von Beste Vaterfreuden, wo keine Kinder drin vorkommen. Genau, und ich mache den Psychologie-Podcast mit meiner Kollegin Stefanie Stahl. So bin ich eben. Also diverse Podcasts und der Rest, den gibt es eigentlich allumfänglich zu erfahren auf lukasklaschinski.de.
Ah, das ist die E-Mail-Adresse zum Glück. Gut,
ja.
Prima.
Dann.
Ja.
Würde ich sagen. Schön, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung und für die spannenden Fragen. Hat Spaß gemacht.
Gerne. Und das nächste Mal komm gerne mit deiner neuen Freundin. Dann haben wir sicher ganz viele neue Fragen.
Ja, genau. Ihr seid zur Hochzeit eingeladen, wenn das jetzt hier über den Podcast klappen sollte. Also
wir werden live davon berichten dann.
Ihr seid Trauzeugen dann.
Okay, abgemacht, Lukas.
Alles klar.
Gut. Dann vielen, vielen Dank. Und bis bald hoffentlich, in welcher Konstellation auch immer. Bis dann.
Bis bald.
Ciao. Macht's gut, auch ihr da draußen. Tschüss.